Ich darf euch heute den Bibeltext lesen und ganz kurz möchte ich vorher erzählen, Elias fragte vorhin, warum steht denn auf dieser Bibel Jesus lebt drauf? Also erst fragte er mich, weil er dachte, es wäre meine, aber tatsächlich ist es Jans. Und Jan sagte, na, weil es so ist. Und genau, in diesem Bewusstsein möchte ich euch den Text lesen. Jesus lebt. Er ist nicht irgendwie tot und vergangen und deshalb kann er noch was ändern in dieser Welt und in uns. Ich lese den Text aus Epheser 4, die Verse ab Vers 22. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.
Viele vermissen das Singen in unseren Gottesdiensten. Wenn wir gemeinsam singen, dann drücken wir gemeinsam unseren Glauben aus. Das Singen verbindet uns. Eine Predigt spricht häufig eher den Kopf an. Das Singen, das geht ins Herz. Leider ist das wegen der Corona-Pandemie zurzeit ja nicht möglich. Deshalb spielen wir Lieder ab, die andere aufgenommen haben. Aber ich möchte euch heute einmal ein Lied mitbringen und diesem Lied einen etwas größeren Raum geben in diesem Gottesdienst. Es ist ein Stück, das mich im Herzen anspricht. Und vielleicht spricht es ja auch den einen oder anderen an. Die Predigt hat deshalb drei Teile. Im ersten Teil will ich über dieses Lied sprechen, im zweiten Teil hören wir uns das Lied an und im dritten Teil möchte ich den Predigttext, den die Kirche für den heutigen Sonntag empfohlen hat, mit einzelnen Motiven aus diesem Lied mal verknüpfen. Das Lied ist auf Englisch verfasst und heißt Small Great Things, kleine großartige Dinge. Dieser Mann hat es geschrieben. Er heißt Terry Scott Taylor, lebt in Los Angeles, ist 70 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch auch 70 Jahre alt ist. Und er macht seit 49 Jahren Musik in verschiedenen Bands und auch Solo. Taylor ist ein großer Fan der Beatles, das hört man auch manchen seiner Lieder an. Und ihr seht auf dem Foto, sein Instrument ist die E-Gitarre. Er ist ein Rockmusiker, der die Rockmusik auch mit verschiedenen anderen Stilen kombiniert hat. Seine Texte sind sehr gehaltvoll, manchmal sind sie auf Anhieb schwer zu verstehen. Und das gilt auch für dieses Stück, Small Great Things. Deswegen möchte ich es euch ein bisschen erläutern. Er skizziert in diesem Lied zwei Charaktere mit ganz knappen Worten. Und ich möchte diese Skizze ein bisschen ausmalen, ein bisschen erweitern, um sie ein bisschen anschaulicher zu machen. Ich möchte dieses Lied in eine kleine Geschichte einpacken. In der ersten Strophe tauchen Begriffe aus der Fischerei auf. Es geht um ein Schleppnetz, es geht um einen Ozean und das Fischen. Aber es geht Taylor nicht so sehr um das Fischen, sondern um etwas anderes. Wir wissen ja aus der Bibel, die Jünger Jesu waren von Beruf Fischer. Und Jesus sagt zu ihnen, dass sie Menschenfischer sein sollen. In diesem Sinne skizziert Taylor in seiner ersten Strophe eine Menschenfischerin. Stellt euch eine Frau vor, die in einer Großstadt wie zum Beispiel Hamburg als Sozialarbeiterin arbeitet, als Streetworkerin. Sie geht in die Straßen der Stadt, knüpft Kontakte zu den Menschen, die dort auf der Straße leben. Vielleicht zu Alkoholikern, vielleicht zu Drogenabhängigen, vielleicht zu Kindern, die vor lauter Langeweile ihre Nachmittage auf der Straße verbringen. Es ist so, als würde diese Streetworkerin ein Netz auswerfen, um Menschen aus ihrem Sumpf zu ziehen. Und was landet in diesem Netz? Manchmal ein Mensch, der eine Schuld auf sich geladen hat und schwer daran trägt. Manchmal ein Mensch, der einen Traum hat, der zerplatzt ist. Der Traum entgleitet ihm und versinkt in diesem Ozean. Diese Streetworkerin wendet sich mit Hingabe diesen Menschen zu und das kostet Kraft. Sie lässt viel von ihrer Kraft auf der Straße. Aber der Glaube gibt ihr diese Kraft. Und ich habe diese erste Strophe mal für euch übersetzt. Sie warf ihr Schleppnetz aus draußen auf dem Meer, zog eine Schuld heraus und einen sinkenden Traum. Alles, was ihr übrig blieb, war ihre Hingabe. Und der Himmel weiß, das ist alles, das bedeutet alles. Jetzt in der zweiten Strophe nimmt der Sänger uns mit von der Straße in eine Kirche hinein. Und ich stelle mir vor, dass er sich in eine Kirchenbank setzt und auf einmal folgende Szene beobachtet. Ein Betrunkener betritt die Kirche. Ich stelle mir das so vor, es ist Nachmittag, die Kirche ist offen, da ist nichts los. Man kann sich die Kirche anschauen, aber sonst ist da nicht viel los. Und dieser Betrunkene betritt die Kirche. Er hat sich vielleicht die Kapuze seines Pullis über den Kopf gezogen und taumelt durch den Mittelgang nach vorne bis zum Altar. In einer Hand hält er einen Plastikbecher voll mit Schnaps. Und der Betrunkene stellt diesen Becher an den Altar und geht schweigend wieder zurück zum Ausgang. Und in der Liedstrophe heißt es, dass dieser Becher mit dem Glauben eines Betrunkenen gefüllt ist. Ich habe mich gefragt, was ist denn der Glaube eines Betrunkenen? Manche Menschen glauben, dass Alkohol ihnen Kraft gibt, dass Alkohol sie stark macht und sie belebt. Das ist vielleicht der Glaube eines Betrunkenen. Und unser Betrunkener aus diesem Lied, der ahnt, dass das aber wahrscheinlich ein Irrglaube ist, weil er merkt, dass der Alkohol ihn krank macht. Und er will diesen Irrglauben loswerden. Deshalb stellt er den Becher an den Altar. Er will ihn loswerden. Es ist für ihn ein erster Schritt auf dem langen Weg, sich vom Alkohol zu trennen. Und er glaubt, dass es gut ist, den Becher dort zu lassen. Und der Glaube dieses Betrunkenen, der wandelt sich also. Es ist erst der Irrglaube, dass der Alkohol ihn stark machen könnte. Und dann ist es der Glaube und die Hoffnung, dass es einen Weg raus gibt aus seiner Sucht. Und jetzt betritt auf einmal die Streetworkerin die Kirche. Sie war schon den ganzen Tag auf der Straße, sie hat viel mit Leuten geredet, sie ist müde, sie braucht eine Pause. Sie will sich für ein paar Momente zurückziehen in die Kirche. Ein bisschen nachdenken, vielleicht beten. Und an der Tür begegnen sich die beiden. Der Betrunkene geht raus, die Streetworkerin geht rein. Und eigentlich wollen sie beide gar nicht so richtig erkannt werden. Sie sind gerade beide in einem sehr persönlichen Moment. Der Mann hat gerade eine kleine Entscheidung getroffen für sein Leben, die sehr wichtig ist, die vielleicht schon vor der Kirchentür wieder ins Wanken geraten könnte, wenn er da irgendwelche alten Saufkumpels trifft. Und die Frau, die ist auch in einem sehr persönlichen Moment, die will gerade Ruhe haben, die möchte gerade gar nicht angesprochen werden. Und für einen Moment treffen sich die Blicke dieser beiden. Und was sehen sie? Ich stelle mir vor, dass der Betrunkene die Streetworkerin kennt. Sie hat ihn auf der Straße ab und zu mal angesprochen. Sie hat gefragt, wie geht's dir denn? Vielleicht war sie einer der wenigen Menschen, die freundlich mit ihm geredet haben. Die ihn nicht über den Tisch gezogen haben. Und er hat mitbekommen, dass sie irgendwas mit der Kirche zu tun hat. Vielleicht ist er sogar wegen ihr in die Kirche gegangen, weil er dachte, das wäre der richtige Ort für diese Entscheidung. Jesus sagt, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Als der Betrunkene an der Kirchentür die Streetworkerin sieht, da blickt er in die Augen Jesu, der ihm geholfen hat. Und als die Frau in die Augen des Betrunkenen guckt, da sieht sie auch die Augen Jesu. Die Augen Jesu, dem sie geholfen hat. Jesu, dem sie geholfen hat. In dieser Situation war Jesus einer der geringsten Brüder, dem sie geholfen hat. Ich habe auch diese zweite Strophe übersetzt. Da ist sie schon. Er taumelte blind hoch zum Altar und ließ dort einen Becher, gefüllt mit dem Glauben eines Betrunkenen. Verstohlen gehen sie einander vorbei und sehen in einem fremden Gesicht die Augen des Erlösers. Jetzt kommt der Refrain und der ist nicht so schwierig. Er handelt von Menschen, die wie diese Streetworkerin und wie dieser Betrunkene sind. Es sind Menschen, deren Glaube vielleicht klein ist, aber weil sie sich von diesem kleinen Glauben leiten lassen, können sie Großes bewirken. Und das, was der Mann dort in der Kirche gemacht hat, das war für ihn ein großer Schritt. Und dieser Refrain geht so. Nein, sie gehen nicht auf dem Wasser. Sie tragen nicht ihre Engelsflügel. Sie sind eigensinnige Söhne und zerbrechliche Töchter. Aber ein Hauch von Glauben ist genug für kleine, großartige Dinge. Jetzt kommt die dritte Strophe. Sie wissen nicht, dass sie einen Berg versetzt haben, mit gefummelten Gebeten und blutigen Knien. Ich habe mich gefragt, was sind eigentlich gefummelte Gebete? Im Englischen steht da fumbled prayer. Es gibt ja gestammelte Gebete, wenn einem nicht so richtig die richtigen Worte einfallen. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, wenn jemandem beim Beten nicht die richtigen Worte einfallen und er so anfängt mit den Fingern, die Finger zu bewegen, so als wenn er denkt, er könnte vielleicht die richtigen Worte einfangen mit den Fingern. Also ihr habt es wahrscheinlich nicht gesehen, weil ihr ja die Augen zumacht, wenn andere Leute beten, aber ich habe es mal gesehen. Wenn einem beim Beten noch Worte einfallen, dann sind das vielleicht gestammelte Gebete. Wenn einem keine Worte mehr einfallen, könnten das gefummelte Gebete sein, so in den Worten dieses Liedschreibers. Sie wissen nicht, dass sie mit gefummelten Gebeten und blutigen Knien einen Berg versetzt haben. Gottes ruinierte Hände, sie haben davon gelesen, aber sie nie berührt. Trotzdem glauben sie. An dieser Stelle spielt das Lied an die Geschichte aus dem Neuen Testament von dem ungläubigen Thomas an. Das Johannesevangelium erzählt, dass die Jünger nach Jesu Tod und Auferstehung zu ihrem Freund Thomas gingen und sagten, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte und sagte, das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich Jesu durchbohrte Hände gesehen habe und wenn ich sie gefühlt habe und wenn ich meine Hand in seine verwundete Seite gelegt habe. Und tatsächlich eine Woche später gibt Jesus diesem ungläubigen Thomas die Gelegenheit, dass er seine Hände anfassen kann. Unser Lied handelt aber von Menschen, die davon nur gelesen haben, so wie wir vielleicht diese Geschichte gelesen haben. Sie haben von Jesu blutigen Händen gelesen, aber sie haben sich auch im Einsatz für andere Menschen richtig reingekniet, bis ihre Knie blutig wurden und ohne es zu merken, haben sie dabei Berge versetzt. Jetzt kommt die Melodie vom Refrain. Also der Refrain kommt noch einmal, aber nur die Melodie, diesmal mit einem anderen Text. Nein, diese Menschen gewinnen nicht jede Schlacht. Auch für sie ist das Leben hart und der Tod sticht immer noch. Manchmal kommen Zweifel auf und der Glaube ist zerbrechlich. Aber ein Hauch davon, von diesem Glauben, ist genug für kleine, großartige Dinge. Wir hören uns das Lied jetzt an und wer sich über das Internet eine Aufnahme dieser Predigt anhört, kann jetzt auf Pause drücken und aus der beigefügten Liederliste das Lied Small Great Things auswählen. Dort ist eine rockige Version hinterlegt, die der Sänger 2001 mit seiner Band Daniel Amos einspielte und die es auch bei YouTube gibt. Wir hier in der Christuskirche hören eine etwas ruhigere Version, die der Sänger vor 3 Monaten ohne Band aufgenommen hat und die es nicht bei YouTube gibt. Ja, mein Herz schlägt unter anderem für solche Musik. In unserer Stadt leben Menschen, deren Herz schlägt für ganz verschiedene Dinge und sie gehen ihrem Begeisterung auch in verschiedenen Vereinen nach. Zum Beispiel der TSV Uetersen hat etwa 2800 Mitglieder und ist damit der größte Verein in Uetersen. Und diese Mitglieder verbindet eines, das Interesse am Sport. Und zwar nicht nur im Fernsehen, sondern in der Sporthalle und auf dem Sportplatz. Einige TSV-Mitglieder besuchen auch unsere Gottesdienste. Die Uetersener Hagebuttenbühne ist ein Verein mit rund 70 Mitgliedern, die eines verbindet, ihre Leidenschaft für das Theaterspiel. Und einige Hagebutten-Mitglieder besuchen auch unsere Gottesdienste. Die Eisenbahnfreunde Uetersen haben ungefähr 40 Mitglieder und begeistern sich für Eisenbahnen in allen Größen, von der Modelleisenbahn bis zu großen Zügen, in denen man richtig mitfahren kann. Ob einer von denen schon mal unsere Gottesdienste besucht hat, weiß ich nicht, aber es könnte sein. Die Christuskirche Uetersen hat 120 Mitglieder. Einige davon treiben Sport, andere spielen Theater, manche haben eine Modelleisenbahn, ich zum Beispiel. Einige besuchen auch unsere Gottesdienste. Und was verbindet uns? Verbindet uns irgendetwas? Hier hinter uns an der Wand hängt ein Kreuz. Als dieses Gemeindehaus vor rund 30 Jahren gebaut wurde, hat unser Gemeindemitglied Bernhard Kelbert dieses Kreuz angefertigt und hier aufgehängt. Unter dem Kreuz hier ist ein Taufbecken. Manchmal füllen wir dieses Taufbecken mit Wasser und taufen darin Menschen. Unsere Glaubensgemeinschaft wird auch als Baptisten bezeichnet. Das kommt von dem griechischen Wort baptizo, was taufen bedeutet. Wir sind Baptisten, weil wir keine Säuglinge taufen, sondern nur die Menschen, die ihren Glauben öffentlich bekennen. Am vergangenen Wochenende wurde in Hamburg ein ökumenischer Gottesdienst zum Thema 500 Jahre Täuferbewegung gefeiert. Es wurde daran erinnert, dass 1525 in Zürich die erste Glaubenstaufe seit dem Mittelalter vollzogen wurde. Das Jubiläum dieses Datums kommt also erst in 5 Jahren, 2025, aber es gibt einen Verein mit dem Namen 500 Jahre Täuferbewegung 2025, der bis dahin in jedem Jahr Veranstaltungen zu dem Thema anbieten will. Wir als Gemeinde sind ein Teil dieser Täuferbewegung. Das Kreuz hier oben und das Taufbecken hier unten haben also etwas miteinander zu tun. Wir glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er begraben wurde und wieder auferstanden ist. Und das Wort Begräbnis taucht in der Bibel auch noch in einem anderen Zusammenhang auf, nämlich im Zusammenhang mit der Taufe. Paulus vergleicht die Taufe mit einem Begräbnis. Das heißt, das, was da oben passiert und das, was da unten passiert, ist eigentlich ganz ähnlich. Es ist dasselbe. Wer sich taufen lässt, der stirbt wie Jesus, um dann wieder aufzuerstehen. Wer sich taufen lässt, wird wie Jesus in ein Grab hineingelegt, nämlich in das Taufbecken, und er wird anschließend wieder herausgehoben. Wir hier in der Christuskirche erkennen auch die Säuglingstaufe an, bei der Kinder nicht untergetaucht werden, sondern beträufelt werden, aber wir praktizieren nur diese Taufe hier im Taufbecken. Was verbindet uns in der Christuskirche Uetersen? Manche treiben Sport, andere spielen Theater, manche haben eine Modelleisenbahn, aber das, was uns verbindet, ist dieses Kreuz und das Taufbecken und die Taufe. Was bedeutet das für uns, für unser Leben? Der Predigttext des heutigen Sonntags hilft uns, eine Antwort darauf zu finden. Er beginnt mit den Worten: Legt von euch ab den alten Menschen und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Der Verfasser des Epheserbriefes spricht hier in einer bildlichen Weise. Die Leser sollen etwas ablegen und etwas anderes wieder anziehen. So wie wir jetzt im Herbst eine leichte Jacke ablegen und einen Wintermantel anziehen. Aber es geht dem Schreiber des Epheserbriefes nicht um einen Kleiderwechsel, sondern er sagt, wir sollen den alten Menschen ausziehen und den neuen Menschen anziehen. Und damit spielt er auch wieder auf die Taufe an. Das heißt, unser Predigttext von heute beginnt auch wieder mit dem Thema Taufe. Es steht da zwar nicht so ganz deutlich drin, aber dieses Bild hat etwas mit Taufe zu tun. Und das Bild vom Kleiderwechsel spielt ja auch bei unseren Taufen eine Rolle. Wenn bei uns Menschen getauft werden, dann haben sie etwas Weißes an, dann tragen sie weiße Kleidung. Weiße Kleidung kennen wir sonst vor allem von Hochzeiten. Eine Braut trägt weiß als Zeichen für ihre Unschuld. In der Taufe soll die weiße Kleidung zum Ausdruck bringen, dass den Täuflingen ihre Schuld vergeben wird. In der Taufe legen sie den alten, schuldbeladenen Menschen ab und ziehen den neuen Menschen an und steigen ohne Schuld aus dem Wassergrab. Es gibt also in der Bibel mehrere Bilder, die uns helfen sollen, die Taufe zu verstehen. Das eine Bild ist das Bild vom Wassergrab und das andere ist das Bild vom Kleiderwechsel. In beiden Bildern geht es um den Neuanfang. Aber was wird denn in der Taufe neu? Wenn jemand Hüftprobleme hat und in das Taufbecken reinsteigt, dann kommt er nicht mit einer neuen Hüfte wieder raus. Ein Brillenträger braucht nach der Taufe immer noch die Brille. Er bekommt da keine neuen Augen im Taufbecken. Unser Körper verändert sich in der Taufe also nicht. Wenn jemand schlecht in Mathe ist und sich taufen lässt, kann er hinterher nicht besser Kopf rechnen. Und wenn jemand unmusikalisch ist und sich taufen lässt, dann heißt es nicht, dass er sich sofort hinterher ans Klavier setzen kann und irgendwie Beethovens Neunte spielen kann oder was anderes. Unser Verstand verändert sich also in der Taufe auch nicht. Aber was verändert sich denn in der Taufe? Was wird in der Taufe neu? Ein paar Verse vor dem Predigttext, im selben Kapitel in Epheser 4, Vers 5, heißt es, wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Das heißt, der Herr, der am Kreuz gestorben ist und die Taufe hier im Taufbecken und der Glaube in unserem Herzen, die gehören zusammen. Wir haben einen Herrn, einen Glaube und eine Taufe. Wir glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Und das ahmen wir in der Taufe nach. Dabei glauben wir, dass es diesen Kleiderwechsel geben kann, dass der möglich ist. Wir glauben, dass Gott uns vergibt. Wir glauben, dass Gott uns nicht für unsere Fehler verurteilt. Wir vertrauen, dass er uns in der Taufe, aber auch immer wieder danach, einen Neuanfang ermöglicht. Das ist der Glaube. Wir glauben, dass Gott uns einen Neuanfang ermöglicht. Und Gott schenkt uns diesen Glauben. Er schenkt ihn uns vor der Taufe, er schenkt ihn uns in der Taufe und er schenkt ihn uns auch danach immer wieder, wenn wir ihn darum bitten. Das Neue, was in mir entsteht, ist der Glaube. Der neue Mensch, das ist der Mensch, der glaubt, dass Gott uns immer wieder einen Neustart ermöglicht. Für den Schreiber des Epheserbriefes ist dabei eines ganz wichtig: Diesen neuen Menschen kann ich nicht selber machen. Er schreibt, zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gott erschafft den neuen Menschen und schenkt ihn mir in der Taufe. Gott schenkt mir den Glauben. In dem ersten Vers von dem Predigttext Epheser 4, Vers 22 heißt es, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Das ist der Mensch, der nicht aus dem Vertrauen auf Gott lebt. Und in den beiden folgenden Versen heißt es, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist der Mensch, der im Vertrauen auf Gott lebt. Dieser Glaube wird uns geschenkt. In der Taufe, auch nach der Taufe, wenn wir Gott darum bitten, und auch vor der Taufe. Er ist auch der Grund dafür, dass Menschen sich taufen lassen. Wir sagen, wir taufen Menschen auf das Bekenntnis ihres Glaubens. Das heißt, die Taufe ist auch ein Bekenntnis. Ich bekenne in der Taufe, dass ich in diesem Glauben leben will. Ich zeige öffentlich, dass das Vertrauen auf Gott das Fundament für mein Leben sein soll. Ich bekräftige öffentlich, ich will in meinem Leben künftig Gott vertrauen. Ich will die Regie für mein Leben an Gott abgeben. Ich will nicht mehr meinen eigenen Vorstellungen von einem glücklichen Leben folgen, sondern ich will in der Bibel nachblättern und lesen, was Gott für Ziele hat mit mir. Und in diesem Sinn stirbt der alte Mensch, der nur nach dem Lustprinzip lebt, und es wird in mir ein neuer Mensch stark, der nach Gott fragt. In diesem Sinne steige ich in das Wassergrab und erlebe im Glauben eine Auferstehung. Wir dürfen künftig aus dem Vertrauen auf Gott heraus leben. Wir müssen nicht Menschen über den Tisch ziehen, um selbst möglichst viel vom Kuchen abzubekommen, sondern wir können vertrauen, dass Gott für uns sorgt. Wir können unsere Sorgen ablegen. Ich habe einmal in einer Gruppe an einer Meditationsübung teilgenommen. Wir sollten uns barfuß auf den Boden hinstellen, die Augen schließen und uns auf unsere Füße konzentrieren, und wir sollten uns bewusst machen, dass der Boden uns trägt. Das war eine ganz interessante Erfahrung. Wir haben dabei das Gefühl bekommen, dass wir getragen werden, dass wir nicht die Last der Welt allein tragen müssen, sondern dass der Boden uns trägt. Und der Glaube kann auch solch ein Boden sein, ein Boden für unser Nervenkostüm. Wir brauchen nicht mehr um unsere Sorgen zu kreisen, weil wir uns getragen wissen im Glauben. Und deshalb haben wir auch die Hände frei, um uns neuen Aufgaben zuzuwenden. Weil wir auf diesem Boden stehen, auf diesem Glauben, können wir unserem Leben eine neue Richtung geben. Erinnert euch an das Lied. Der Betrunkene geht in die Kirche, stellt seinen Schnapsbecher an den Altar. Er trennt sich damit von seinem Irrglauben, dass der Alkohol ihn stark machen könnte. Und er beginnt zu glauben, dass es einen Weg aus seiner Sucht gibt, auch wenn dieser Weg vielleicht noch sehr lang ist. Der neue Mensch ist nicht perfekt. Der Schreiber von dem Lied, der Taylor, beschreibt es. Nein, diese Menschen, die glauben, die gehen nicht auf dem Wasser, so wie Jesus. Die haben auch keine Engelsflügel. Sie gewinnen auch nicht jede Schlacht im Leben. Menschen haben immer wieder gefragt in der ganzen Kirchengeschichte, wie kann es sein, dass Gott uns in der Taufe erneuert und trotzdem machen wir hinterher Fehler? Trotzdem scheitern wir in manchen Lebenssituationen. Trotzdem verlieren wir manche Schlacht, obwohl uns Gott doch erneuert hat. Trotzdem versinken wir wieder in unserem Sorgensumpf und folgen unserem Egoismus. Wie kann das sein? Wir verwandeln uns in der Taufe ja nicht in Engel oder in Supermänner. Wir bleiben Menschen. Wir bleiben eigensinnige Söhne und zerbrechliche Töchter, wie es in diesem Lied heißt. Aber wir sind künftig eigensinnige Söhne und zerbrechliche Töchter, die an Gott glauben, die auf Gott vertrauen. Der Verfasser des Epheserbriefes richtet sich hier an Menschen, die bereits getauft sind und die bereits einer Gemeinde angehören. Er schreibt: Ihr habt doch von Christus gehört und seid in ihm unterwiesen. Ihr wisst es doch schon. Ihr wisst doch, dass Gott euch in der Taufe den neuen Menschen geschenkt hat. Jetzt zieht ihn auch an. Zieht ihn immer wieder an. Das bedeutet nicht, dass wir uns ständig neu taufen lassen müssen. Die Taufe ist ein Symbol und ein Bekenntnis, das ein für alle Mal gilt. Aber wir sollen dieses Symbol und dieses Bekenntnis auch mit Leben füllen. Aus diesem Glauben heraus fasst sich die Streetworkerin ein Herz, geht auf die Straßen von Hamburg und knüpft Kontakte zu Obdachlosen. Aus diesem Glauben heraus wagt der Betrunkene es, seinem Leben eine andere Richtung zu geben. Was kannst du aus diesem Glauben heraus tun? Du kannst dich etwas wagen. Wenn du morgen im Job oder in der Schule vor einer großen Herausforderung stehst, könntest du dich natürlich krank melden. Aber du könntest auch dich aus dem Glauben heraus dieser Aufgabe stellen. Du kannst heute früh schlafen gehen, morgen gut frühstücken und dann Gott bitten, dass er dich durch diese Herausforderung hindurchträgt. Wenn du im Streit mit einem Menschen liegst, könntest du natürlich den Fernseher einschalten und den Streit verdrängen. Aber du kannst auch überlegen, wie du auf diesen Menschen zugehen kannst. Manchmal stehen wir auch vor einer Situation, in der uns die Hände gebunden sind. Wenn wir zum Beispiel ins Krankenhaus müssen und operiert werden, liegen wir da in Narkose, dann können wir nichts tun. Dann können wir aber vorher Gott um seinen Beistand bitten. Und wir können andere Menschen bitten, mit uns zusammen zu beten. Diesem Glauben zu folgen und diesen Glauben mit Leben zu füllen, kann ein schwerer Weg sein. Wenn wir aus diesem Glauben heraus leben und uns für andere Menschen einsetzen, schrammen wir uns vielleicht manchmal die Knie blutig. Manchmal geraten wir in Situationen, in denen wir Gebete nicht mehr stammeln, sondern nur noch fummeln können, weil uns die Worte fehlen. Aber manchmal versetzen wir einen Berg, ohne es vielleicht zu merken. Was uns dabei leitet, ist nicht die Sorge, sondern das Vertrauen auf Gott. Wir stehen in seiner Hand. Diese Hand ist ein sicherer Boden, der uns trägt. Deshalb haben wir unsere Hände frei, um uns für andere Menschen einzusetzen. Der Verfasser des Epheserbriefes ermahnt uns nun in den folgenden Versen, wie wir dabei miteinander umgehen sollen. Wir sollen einander nicht belügen. Wenn wir zornig aufeinander werden, sollen wir den Zorn lieber früher als später verrauchen lassen. Wir sollen sagen, was anderen Menschen gut tut. Wir sollen freundlich miteinander umgehen und einander vergeben. All das tun wir nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Ergreift den kleinen Glauben, den Gott euch in eure Herzen gelegt hat, und folgt diesem Glauben und füllt ihn mit Leben. Dann werden kleine, großartige Dinge in eurem Leben geschehen. Amen.